Darf ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Der Hogwarts Express fährt nun vom Gleis 9 4 Drittel ab. Alle Schülerinnen und Schüler werden freundlich daran erinnert, ihre Fahrkarten bereitzuhalten und unverzüglich einzusteigen. All aboard!
Willkommen zu Gleis 9 4 Drittel, Portus Potter, ein Podcast zum Hinträumen und Nachreisen. Mein Name ist Nadine und ich bin heute euer Schaffner. Ich begrüße euch hier auf eurer Lieblingspodcast-Plattform auf einer Reise zur ältesten Universität im englischsprachigen Raum, der University of Oxford. Oxford ist nach London die Stadt mit den meisten Drehorten der Harry Potter-Serie und weist außerdem in den Traditionen des Studentenlebens viele Parallelen zum Internat unseres liebsten Zauberschülers auf. Wir werden uns in dieser Podcast-Folge mit den Filmsets der Bibliothek von Hogwarts und dem des Krankenflügels befassen. Letzterer Drehort wurde mit verändertem Interieur außerdem für die Tanzszene mit Professor McGonagall in Harry Potter und der Feuerkelch verwendet. Sowohl die von der Bibliothekarin Madame Pince bewachte Bücherei als auch den Krankenflügel unter der Leitung von Schulkrankenschwester Madame Pomfrey finden wir in Räumlichkeiten, die unter der Schirmherrschaft der Bodleian Libraries stehen und besichtigt werden können. Also schnappt euch ein gutes Buch, so etwas wie Drachenzucht für Haus und Hof, und macht es euch in der Bibliothek bequem. Denkt aber daran, dass unsere Schokofrösche im Gemeinschaftsraum bleiben müssen, denn wenn Madame Pince sieht, dass wir Schokoladenflecken in einem der Bibliotheksbände hinterlassen, finden wir uns vielleicht schneller im Krankenflügel wieder, als wir verbotene Abteilung sagen können. So, nun sind wir hier gemeinsam in Oxford und die Frage ist, wieso? Wie sind wir heute eigentlich hierher gekommen und wieso sind wir nicht schon früher hier gelandet? Denn ich habe ja gesagt, wie gesagt, nach London die meisten Drehorte der Harry Potter Serie. Und ich muss zugeben, ich habe mich längere Zeit um diesen Ort Oxford als Set-Jetting-Ort und als Podcast-Folge gedrückt, da die Planung für diesen Tagesausflug damals sehr zeitintensiv war und auch nicht so ganz aufging. Es war sehr komplex und etwas kompliziert. Und dementsprechend dachte ich, die Vorbereitung für so eine Folge wird auch etwas kompliziert und habe das immer so ein bisschen außen vor gelassen. Aber letztendlich denke ich, ist es wichtig, dass wir doch mal darüber sprechen. Und ich glaube, man kann diesen Schwierigkeiten, die wir hatten, schon ein bisschen entgegenwirken, indem man vielleicht einfach hinnimmt, dass es viele Schauplätze gibt, die es dort zu besichtigen gibt oder zumindest eine gewisse Menge und dass es nicht einfach ist, die an einem Tag unter einen Hut zu bekommen. Es hängt sehr davon ab, zu welcher Zeit man in Oxford unterwegs ist und wir waren im Oktober dort und es waren diese Winteröffnungszeiten der Colleges, das heißt, die waren natürlich schon gekürzt. Im Sommer mag das alles einfacher sein. Aber wir haben es leider nicht geschafft, alle Sachen unter einen Hut zu bekommen, aufgrund der Tatsache, dass man viele der Drehorte nur im Rahmen von Touren und Führungen besichtigen kann. Das heißt, man muss sich für eine Tour anmelden zu einer bestimmten Uhrzeit. Die laufen nur zu gewissen Uhrzeiten natürlich. Und das ist gar nicht so einfach, wenn man dann hier eine Tour hat in dem College und eine Tour in dem anderen College. Vor allem mit diesen Winteröffnungszeiten, ne? Wenn dann die eine Tour vorbei ist und man denkt, okay, wir würden es jetzt noch dahin schaffen, aber dann ist einfach das College schon geschlossen. So dementsprechend ist das nicht so einfach, aber ich bin ganz deutlich neulich wieder auf die Stadt Oxford gestoßen worden. Und da entwickelte sich dann die Idee, doch darüber zu sprechen und das vielleicht einfach mal ein bisschen einzuteilen und heute mit zwei Schauplätzen zu starten. Und ich möchte euch eigentlich erzählen, wie ich neulich wieder über Oxford gestolpert bin. Vielleicht ging es dem einen oder anderen von euch ähnlich. Ich habe Netflix angeschaltet und habe einen Film gesucht und manchmal lässt man sich ja da so ein bisschen inspirieren von den Top 10 Filmen, was ist neu und so weiter. Dann habe ich da durchgeschaltet und ziemlich weit vorne war My Oxford Year. So, das hat mich vom Titel erstmal angesprochen. Ich dachte, ja, Oxford, cool. Habe mir den Inhalt durchgelesen und dachte, ja, kann man mal reinschauen. Kann man auch. Also zunächst erstmal ist dieser Film wirklich empfehlenswert, wenn man sich ein paar Eindrücke von der Stadt schaffen will, wenn man einen Überblick über die Universitäten, jetzt nicht über das universitäre System, aber so einen Einblick in die Hallen der Universitäten, in die Räumlichkeiten bekommen möchte. Wir sehen tolle Aufnahmen der Stadt, der Straßen und Gassen und genauso eben auch von den Universitätsräumen. Dafür wirklich schöne Filmaufnahmen, lohnt es sich reinzuschauen. Dann muss man dazu sagen, okay, da gibt es jetzt nicht so große Schauspieler. Also ich bin jetzt kein Profi, was Filmkritiken angeht, aber ich würde behaupten, das sind jetzt nicht unbedingt Schauspieler, die man überall sieht. Also man merkt so ein bisschen an der Auswahl der Schauspieler, an der Kameraführung und auch an der Synchronisation. Natürlich wurde da Geld verwendet, aber das ist jetzt einfach kein absoluter Hollywood-Banger. Hat so für mich manchmal so einen leichten Soap-Charakter gehabt. So, kennt ihr das, wenn die Kameraführung einfach, es fühlt sich nach Soap an. Aber das muss ja nicht zwangsläufig schlecht sein und dementsprechend kann man damit auch ganz gut leben, denke ich. So, und jetzt kommen wir zum Eigentlichen. Also so ein Film, das Wichtigste an dem Film ist wahrscheinlich ja die Storyline. Und Achtung, jetzt gibt's hier Spoiler. Also wenn ihr den Film noch schauen wollt, dann hört vielleicht mal weg. Die Storyline scheint zunächst die einer vorhersehbaren Romanze und dann driftet die ganze Geschichte in eine absurde Richtung ab. Also ich kann es nicht anders sagen. Der Hauptdarsteller ist dann plötzlich schwer krebskrank und das eigentlich gar nicht so plötzlich, denn anscheinend kommt quasi im Lauf des Films raus, dass es schon lange so ist, dass er in Behandlung ist und jetzt die letzte Runde Chemotherapie macht, was mich fragen lässt, vielleicht habe ich zu wenig Ahnung, aber warum ihm kein einziges Haar fehlt, er auch nicht ansatzweise krank aussieht. Also da ist keine Blässe, er hat auch wirklich einen guten Körperbau, sieht aus, als würde er noch trainieren gehen. Es gibt keine Hinweise, dass da irgendwo ein Port angeschlossen ist. Also ich weiß nicht. Er sieht mir ein bisschen zu gesund aus für einen Schwerkranken. Und das ist ja schon mal so die eine Sache, dass so ein bisschen, es wirkt jetzt nicht so ganz realistisch. Aber nehmen wir mal an, okay, das Leben ist manchmal einfach so traurig. Dinge passieren, Menschen werden schwerkrank. Und sicherlich das, was dann in diesem Film folgt, ist auch das, eine Geschichte, wie sie vielleicht das Leben schreiben kann. Aber ich muss sagen, wie bitter das Leben eine Geschichte schreiben kann, denn letztendlich wird er schwer krank und stirbt. Ende. Keine Pointe. Der Film endet damit, dass dieser Mann stirbt. Und jetzt kommt der größte Scherz an der Sache. Der Film wurde von Netflix als romantische Komödie deklariert. Und natürlich orientiere ich mich, wenn ich einen Film raussuche, immer so ein bisschen an dem Genre. Und ich muss sagen, ich bin jemand, der unabhängig von Historienfilmen, die auch traurig sein können, weil es einfach der Lauf der Geschichte ist, nicht unbedingt nach Filmen sucht, die traurig sind, die dramatisch sind oder nicht gut enden. Das ist ja Geschmackssache. Also man kann natürlich auch ein Fan vom Drama sein, bin ich jetzt nicht. Aber ich finde, das muss einfach deutlich dargestellt werden. Und für mich war das Ende dieser Geschichte deutlich ein Drama. Ich wüsste nicht mal ansatzweise, was an diesem Film eine Komödie ist. Klar gibt es ein paar Lacher und so, aber eher im Sinne von so einem romantischen Konstrukt, wie man das eben manchmal in einem Film hat. Also da ich normalerweise dazu neige, mir nichts allzu Trauriges anzuschauen, war das für mich jetzt irgendwie frustrierend, den Film zu Ende zu sehen. So ähnlich damals wie bei Stadt der Engel. Auch so ein Film, ne? Richtig schön. Also es ist so viel Fantastisches und dann wird er zum Menschen nur für sie und dann stirbt sie am Ende. Das sind so Filme für mich wenig nachvollziehbar. Ich meine, Jack stirbt auch am Ende von Titanic, aber wie gesagt, historisches Ereignis. Wir können nichts daran ändern, dass die Titanic am Ende untergeht. Ja, also das ist meine kurze Einschätzung zu diesem Film. Es ist interessant, weil ich habe ihn danach gegoogelt und er war tatsächlich zum Einstieg, ich glaube August diesen Jahres ist er rausgekommen, in 80 Ländern auf Platz 1 und trotzdem sind die Kritiken vernichtend schlecht. Und ich finde es interessant, das ist ja anscheinend nicht mal in meiner Wahrnehmung, das ist ja wirklich Geschmackssache, ein schlechtes Drehbuch ist, sondern es basiert auf einem Buch. Also das hat schon jemand vorher als Buch veröffentlicht und dann hat sich wirklich jemand entschieden, das filmerisch umzusetzen. Aber vielleicht ist es daran gescheitert, an der filmischen Umsetzung, wie gesagt, weil er nicht ansatzweise krank wirkt und so weiter. Aber gut. Also, Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe diesen Film geschaut und war wieder so ein bisschen, habe so Sehnsucht bekommen bei diesen Aufnahmen der Stadt Oxford, dahin wieder zurückzukehren oder, wenn das jetzt auch gerade zu diesem Zeitpunkt nicht aktuell möglich ist, zumindest gedanklich zurückzukehren. Und dann dachte ich, gut, vielleicht ist das der Aufhänger, dass wir einfach mal hier im Podcast nochmal uns hinträumen und dorthin reisen. Und ich erzähle euch einfach ein bisschen von unserem ersten Ausflug nach Oxford. Und wie gesagt, dabei soll es nicht bleiben, da ist einfach noch viel zu viel zu sehen, um zu sagen, es ist nur dieser eine Ausflug, den Oxford wert ist. Gerade auch was Schauplätze von Harry Potter angeht. Ich denke, wir starten jetzt einfach mal, indem ich euch von unserer Anreise erzähle. Tatsächlich ist die Anreise nach Oxford sehr angenehm. Natürlich kommt es darauf an, wo man sich befindet, aber das Tolle an Oxford ist, dass es zentral in Südengland gelegen ist und deshalb generell gut erreichbar. Wir haben den Oxford-Besuch damals im Rahmen unseres Oktoberurlaubs, also im letzten Jahr 2024, unternommen und hatten eine Unterkunft in den Cotswolds. Das heißt, wir hatten in diesem Urlaub ja auch einen Mietwagen und sind mit dem Auto ungefähr 1,5 Stunden bis nach Oxford gefahren. Und wir haben uns an dem Tag mittags bis abends dort aufgehalten. Wie gesagt, Cotswolds, guter Ausgangspunkt. Guter Ausgangspunkt außerdem aber auch London. Also das heißt, wenn man Urlaub in London macht, was ja manchmal ein bisschen wahrscheinlicher ist, merken wir tatsächlich, wie nahe die beiden Orte sich sind, wenn wir uns mal anschauen auf der Karte, welche Flüsse oder welcher Fluss durch die jeweilige Stadt fließt. Und das ist tatsächlich die Themse. Die fließt sowohl durch London als auch durch Oxford. Man kann von London viele geführte Busreisen buchen, zum Beispiel über Get Your Guide. Ich hatte das ja schon öfter mal erzählt, ne? Das ist an sich wirklich ein tolles Prinzip, wenn man da Lust hat, mit so einer kleinen Reisegruppe oder auch einer größeren Reisegruppe von einem Ort zum anderen zu reisen, bieten sich Hauptstädte immer ganz gut an. Da gibt es meist mehrere Touren, zwischen denen man wählen kann. Aber ich muss sagen, gerade für Oxford, also es gibt natürlich auch Kombitouren, in denen man zum Beispiel Oxford und die Cotswolds an einem Tag macht. Da denke ich, ja, okay, da mag sich das lohnen. Aber schaut auf jeden Fall darauf, wenn ihr nur eine Oxford-Tour über einen Drittanbieter wie Get Your Guide bucht, guckt auf jeden Fall, was da inkludiert ist, weil in den meisten Fällen zahlt ihr schon eine ordentliche Summe für diese Tour, die es ja manchmal auch wert ist, weil du einen coolen Tourguide hast und der dir noch ein bisschen drumherum was erklärt. Aber letztendlich wirst du bei den Touren ja auch oft vor den Colleges abgesetzt und machst dann nochmal eine Führung durch das College. Und diese Eintrittspreise sind oft gar nicht in der Tour, wie wir sie dann im Gesamtpackage bei zum Beispiel Get Your Guide gebucht haben, inkludiert. Das heißt, du musst dann noch on top zahlen, wenn du vor Ort bist. Und da denke ich, sollte man sich schon überlegen, wie sinnvoll das ist oder ob man vielleicht doch sagt, man nutzt lieber eigene Möglichkeiten, nach Oxford anzureisen, weil das ist von London wirklich nicht schwer. Wenn man einen Leihwagen hat und sich in Central London aufhält, dann fährt man zwischen 2 und 2,5 Stunden mit dem Auto nach Oxford. Man kann natürlich auch das Auto in Heathrow am Flughafen abholen, dann ist der Weg nochmal deutlich kürzer. Das ist die Option mit dem Auto, aber auch mit dem Zug zu fahren. Richtig gut, also richtig sehr gut angebunden. Von London Paddington fahren wir nach Oxford mit entweder einem oder keinem Zwischenstopp in 1/4 Stunde mit der Great Western Railway. Also das würde ich sagen auch eine richtig tolle Option, wenn man nur 1/4 Stunde braucht, um in dieser Universitätsstadt zu sein. Aus dem zentralen London. Das, denke ich, ist wirklich, sollte man sich überlegen, ob das eine gute Idee ist, das vielleicht wahrzunehmen. Da hat man auf jeden Fall eine Menge Zeit in der Stadt. Also die Anreise von London sehr praktisch, auch aus den Cotswolds praktikabel. Oder man hat eben eine Unterkunft im engsten Umkreis von Oxford oder man ist in Oxford selbst zu Gast. Dann ist das sowieso mit der Anfahrt ja gar keine Diskussion. Bevor wir jetzt aber mit dem Auto anreisen, so wie ich das mit meiner Freundin getan habe, möchte ich euch erst einmal eine kleine Einleitung in die University of Oxford geben, beziehungsweise diese Gelegenheit gleich mal nutzen, um so ein paar Parallelen aufzuzeigen zum Internat Hogwarts. So, das ist nämlich wirklich ganz interessant, wenn wir das mal betrachten. Die University of Oxford ist, wie ich einleitend schon gesagt hatte, die älteste Universität im englischsprachigen Raum. Also sie existiert seit dem 12. Jahrhundert und wenn wir dann mal in unser fiktives Universum, in die magische Welt schauen, dann sehen wir, dass Hogwarts 993, also im 10. Jahrhundert gegründet wurde, ein Ticken älter ist dementsprechend. Die University of Oxford stand schon immer in gewisser Konkurrenz zur Cambridge University. Das ist sehr interessant. Das sind beides Universitäten in Großbritannien, die schon immer unter den Top 10 Universitäten weltweit standen. Das heißt, es ist da eine gewisse Konkurrenz innerhalb des Landes vorhanden, die sich vor allem ausdrückt in einem Sportwettkampf, einem Bootrennen. The Boat Race heißt es tatsächlich ganz einfach. Das sind 4 Meilen auf der Themse in London, die von einem Achterruder oder Ruderboot hinter sich gelegt werden. Und dabei treten, wie gesagt, 2 Teams, eins aus Cambridge, eins aus Oxford, gegeneinander an. Das ist ein Turnier oder ein Wettkampf, der im April, glaube ich, eines jeden Jahres stattfindet und inzwischen auch weltweite Berühmtheit erlangt hat. Also die Menschenmassen, die da in London vor Ort zuschauen, sind erstaunlich. Genau, und das finde ich ganz witzig, wenn wir da mal die Parallele ziehen. Zwischen den größten Zaubererschulen Europas gibt es ja auch ein Turnier, was wir im 4. Teil der Harry Potter Saga erleben dürfen, und zwar das Trimagische Turnier. Ja, zum Thema University of Oxford. Diese Universität brachte unzählige bekannte Persönlichkeiten hervor. Insgesamt sind 28 britische Premierminister, mindestens 30 internationale Führungskräfte, 55 Nobelpreisträger und 120 Gewinner einer Olympiamedaille Absolventen dieser Universität gewesen. Es gibt eine lange Liste an berühmten Persönlichkeiten, die an der Universität studiert haben. Und wenn ihr im Internet mal reinschaut, entdeckt ihr bestimmt viele, viele bekannte Namen. Und ich habe nur mal ein paar rausgeschrieben, um euch einen Eindruck zu verschaffen. Unter anderem war C.S. Lewis und J.R.R. Tolkien an der University of Oxford, beides Autoren, zum einen von Narnia, zum anderen Herr der Ringe. Hugh Grant, der bekannte britische Schauspieler, Bill Clinton, der US-Präsident, Stephen Hawking, der berühmte Physiker, sowie auch Thomas Hobbes und John Locke, berühmte Philosophen, waren dort als Studierende an der Universität eingetragen. Dazu müssen wir jetzt mal sagen, wir sprechen immer von der Universität. Es gibt also einen sogenannten, wir haben es in der Führung gehört, als Umbrella, also Regenschirm, unter dem all die einzelnen Colleges versammelt sind. Und inzwischen besteht die University of Oxford aus 39 Colleges. Auch hier können wir wieder eine deutliche Parallele zu Hogwarts sehen, denn zwischen den verschiedenen Institutionen herrscht zum Teil Rivalität, während die einzelnen Colleges traditionell enge Gemeinschaften bilden. Also wir sehen hier so ein ähnliches System wie in Hogwarts mit den Häusern. Natürlich haben wir in Hogwarts keine 39 Häuser, sondern nur 4, aber das Prinzip ist ähnlich. Die Sprache der Wissenschaft ist in Oxford immer noch Latein, das heißt, es wird zum Teil noch auf Latein gelehrt oder zumindest auf Latein gelesen. Genau wie die Zaubersprüche bei Harry Potter, die in vielen Facetten doch dem Lateinischen entnommen sind. Manchmal komplett als lateinischer Ausruf, manchmal irgendwie in Teilen mit lateinischem Wortursprung, aber Latein finden wir in den Zaubersprüchen der magischen Welt von Harry Potter immer wieder. Außerdem sind es die Innenräume und der Speisesaal oder die Speisesäle der Universitäten oder Colleges von Oxford, die große Inspiration für ihre jeweiligen Hogwarts-Äquivalente bildeten. Besonders eben der Speisesaal des Christchurch College ist bekannt dafür, dass er Inspiration für die große Halle von Hogwarts war. Aber auch die Innenräume holzvertäfelt, ähnlich wie bei Harry Potter. Außerdem, und das ist noch ein letzter interessanter Fakt, tragen die Studenten traditionell schwarze Umhänge. Ich vermute, dass das nicht alltäglich ist. Zumindest haben wir jetzt nicht die ganze Zeit da schwarz gewandete Menschen laufen sehen. Ich denke, sie tragen sie zu gewissen Anlässen. Aber diese Umhänge gehören zu ihrer Art von Uniform, genauso wie sie es in Hogwarts traditionell sind. Schwarze Umhänge als Teil der Schuluniform. Und hier ganz lustig ein kleiner Fun-Fact am Rande. Meine Freundin und ich waren im Christchurch College beziehungsweise davor in dem Garten und hatten uns auf eine Bank gesetzt und darauf gewartet, dass unsere Tour beginnt. Und da kamen zwei Männer auf uns zu, die Touristen waren. Sie waren angeblich selbst irgendwie Mitarbeitende einer ausländischen Universität. Ganz genau haben wir sie nicht verstanden. Ihre Muttersprache war auch nicht Englisch. Dementsprechend, glaube ich, haben sie uns auch nicht ganz so gut verstanden. Aber wir haben ihnen erklärt, dass wir, also beziehungsweise ich glaube, wir haben erst so ein bisschen aneinander vorbeigeredet. Denn sie hielten uns natürlich für Studierende der Universität in unseren schwarzen Umhängen, die wir natürlich vor Ort getragen haben. Harry Potter Roben mit Harry Potter Schals. An dem Tag war es auch recht kühl. Und also erst da haben wir es für so ein bisschen einen Scherz gehalten, dann haben wir gemerkt, sie meinen das irgendwie ernst, haben so ein bisschen versucht zu erklären, nee, das ist ja hier wegen dem Film. Aber sie haben es nicht wirklich verstanden, glaube ich, und wollten unbedingt Fotos mit uns machen und stellen uns jetzt zu Hause wahrscheinlich als Alumni der Oxford University vor. Dementsprechend war das ganz lustig an dieser Stelle. So, also das einleitend zur Universität von Oxford. Und jetzt setzen wir uns ins Auto und fahren mal hin. Und zwar halten wir mit unserem Auto auf dem Oxpens Car Park neben dem Oxford Ice Ring und gehen dann zu Fuß in die Stadt. Das sind rund 20 Minuten, wenn man so den ersten Hotspot ansteuert, den wir uns ansehen wollen. Und dieser Oxpens Car Park kann ich auf jeden Fall empfehlen. Das ist ein großer Parkplatz. Also viel Platz zum Parken und man kann da auch bargeldlos bezahlen an einem Automaten. Es war auch nicht zu teuer, kann ich euch sagen, weil es hat sich jetzt für mich gar nicht genau eingeprägt, wie viel wir da bezahlt haben. Also kann es gar nicht so problematisch gewesen sein. Genau, und dann sind wir in die Stadt reingegangen, natürlich auch vorbei an einigen Fanshops mit Harry Potter Artikeln, Oxford Hoodies und so weiter. Und wenn man sich dann so in die Altstadt begibt, dann treffen wir zentral schon einmal auf den Radcliffe Square. Der Radcliffe Platz, wenn wir es mal übersetzen wollen, liegt im Stadtzentrum und beherbergt die sogenannte Radcliffe Camera. Das ist aber tatsächlich keine Kamera oder kein besonderer Fotoapparat, sondern es ist ein Rundbau aus dem 18. Jahrhundert. Ursprünglich eine Bibliothek, heute Lesesaal der Fakultät Geschichte. Und ich muss sagen, ich habe selbst Geschichte studiert, bin ein bisschen neidisch, dass unser Lesesaal in Berlin nicht so schön war. Aber tatsächlich interessant, uns fällt dieser Radcliffe Square als Potterhead natürlich ins Auge, da es so eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Namensvetter Daniel Radcliffe vermuten lässt. Daniel Radcliffe, der ja der Schauspieler des Zauberschülers Harry Potter in den Originalfilmen war. Tatsächlich ist das natürlich Quatsch. Also es gibt da keine Parallele zu Daniel Radcliffe und dem Radcliffe Square oder der Radcliffe Camera, sondern zu dem berühmten Studenten John Radcliffe, der hiermit geehrt wurde. Der Besuch des der Radcliffe Camera ist nur im Rahmen einer Führung oder mit einer Reader-ID möglich. Also wenn man quasi selbst dort studiert, dort arbeitet an der Universität, dann kann man eine Reader-ID bekommen. Ansonsten, wie gesagt, nur im Rahmen einer Führung der Blick ins Innere. So, und dann gehen wir jetzt mal so ein bisschen weiter. Der Radcliffe Square liegt zu unserer Linken, also westlich gesehen. Und darüber, also nördlich, wenn wir es mal so bezeichnen wollen, liegt die Divinity School und die Bodleian Old Library. Die lassen wir jetzt einfach mal wortwörtlich links liegen und gehen weiter geradeaus auf die gegenüberliegende Straßenseite in die Weston Library. Die Weston Library hat nicht nur einen super süßen Bibliotheksshop, also den kann man sich durchaus angucken und da mal was Kleines shoppen, sondern es gibt auch so eine Art Visitor Center. Und das ist für uns auf jeden Fall relevant und ich möchte euch das an dieser Stelle ans Herz legen, da reinzuschauen und euch Tickets zu kaufen. Meine Freundin und ich hatten das versucht, vorher online zu machen. Einen Monat im Voraus werden online Ticketkontingente zur Verfügung gestellt, wie wir erst später herausgefunden haben, in limitierter Stückzahl. So, das heißt, ganz oft stoßen wir leider, wenn wir eine Tour buchen wollen, auf das Kästchen Sold Out. Und das ist irgendwie ein bisschen deprimierend, weil man denkt sich so, ach schade, ich habe jetzt extra am 10. Juli um 10 Uhr reingeklickt, weil ich wollte ja am 10. August um 10 Uhr zur Tour. Genau so wird das nämlich wortwörtlich dann im Voraus freigeschaltet. Und dann ist das schon ausverkauft. Und man denkt sich, Mann, jetzt habe ich mir die Zeit genommen und es ist schon wieder ausverkauft und ärgerlich, weil ich bin an dem Tag doch vor Ort und kann es nicht sehen. Das war unser Gedanke, denn wir haben tatsächlich nur noch ein Ticket bekommen für die Divinity School, in die wir auch rein wollten, aber kein Ticket für die Duke Humphreys Library. Nun haben wir dann, als wir in der Divinity School waren, von der ich nachher erzähle, vor Ort festgestellt, dass man sich in die Weston Library begeben kann zu diesem Informationsschalter und dort Tickets für tagesaktuelle Touren kaufen kann. Dann sind wir dahin und haben festgestellt, ein Großteil des Ticketkontingents wird tatsächlich erst an dem Tag vor Ort verkauft. Das heißt, man muss gar nicht so traurig sein, wenn man online nichts bekommt. Also ich verstehe den Versuch und es ist natürlich ganz cool, wenn man sich so ein bisschen darauf einstellen kann, dass man sagt, auch hier, ich habe jetzt hier mein Ticket um, weiß ich nicht, 14 Uhr und dann weiß ich schon mal, woran ich bin an diesem Tag. Aber letztendlich scheint es mir doch irgendwie sinnvoller, vor Ort die Tickets zu kaufen. Die werden nämlich an diesem Information Desk, also diesem Infoschalter der Weston Library, verkauft. Da gibt es dann einen großen Bildschirm, auf dem ihr die Touren, die demnächst anstehen, sehen könnt. Die sind ja auch immer recht vielfältig in unterschiedlicher Länge für unterschiedliche Gebäude. Und dann steht, wie viele Ticketkontingente für den Tag noch verfügbar sind. Und da hatten wir wirklich Glück, dass wir noch genau das sehen konnten, was wir sehen wollten. Die Touren werden auf Englisch angeboten und es gibt, wie gesagt, verschiedene Längen. Es gibt zwei Touren von 30 Minuten. Bei der einen Tour besucht man nur die Duke Humphreys Library, bei der anderen die Duke Humphreys Library und die Divinity School. Dann gibt es eine 60-minütige Tour, eine 90-minütige Tour und eine Tour mit Tea Time, weil sich die Engländer das natürlich nicht nehmen lassen können. Es muss doch noch irgendwo eine Tea Time einbaubar sein. Die Tea Time Tour ist natürlich teurer. Ansonsten kosten die zwischen 10 und 20 Pfund. Die 30-minütige Tour startet bei 10 Pfund. Alle Touren beinhalten den Aufstieg von Treppen und da es keinen Lift gibt, auch aufgrund von Denkmalschutz und so weiter, sind die Touren leider nicht barrierefrei. Das ist auf jeden Fall wichtig zu wissen. Also wie gesagt, es gibt eine hohe Nachfrage. Ich denke, im Sommer ist es vielleicht manchmal noch schwieriger. Deswegen ist es schon wichtig, manchmal frühzeitig online zu buchen oder einfach frühzeitig am Tag zum tatsächlichen Ort der Weston Library zu gehen und aus dem Kontingent dort zu schöpfen. Also man sollte sich darüber bewusst sein, dass es natürlich eine Nachfrage oder eine hohe Nachfrage nach diesen Touren gibt. Aber meine Erfahrung aus dem Oktober lehrt mich, uns alle, dass man da keine Panik bekommen sollte, wenn man da online keine Tickets bekommt. Kinder sind erst ab einem Alter von 11 Jahren in erwachsener Begleitung erlaubt. Auch das ist vielleicht nochmal wichtig zu wissen. Ich versuche das jetzt für euch mal so ein bisschen zu sortieren, weil ich weiß, dass es sehr verwirrend sein kann, wenn man diese ganzen Begriffe so an den Kopf geklatscht bekommt. Es ist auch gar nicht so einfach, das zu verstehen. Das ist genau das, was ich am Anfang meinte, wenn man so einen Tagesausflug plant und gerade überhäuft wird mit den Möglichkeiten, wo wir jetzt Harry Potter Schauplätze entdecken können, dann ist es manchmal einfach ein bisschen überwältigend, sich da zu sortieren. Deswegen bleiben wir heute in den Bodleian Libraries. Und wenn ihr euch das angucken wollt, ist es wichtig zu wissen, es reicht, wenn ihr auf die Website der Bodleian Libraries geht, um euch da zu informieren. Wir lassen heute das Christchurch College und das New College außen vor. Das sind weitere Colleges, die unter, wie gesagt, diesem Regenschirm der University of Oxford laufen, auf denen es wichtige Harry Potter Drehorte gibt. Aber da wollen wir heute nicht hin. Es ist einfach zu komplex, möchte ich jetzt mal behaupten. Man kann das zwar an einem Tag noch mit reinschieben, wenn genug zeitliche Kontingente da sind, auch wie gesagt genug Tourkontingente, die sich nicht überschneiden. Das heißt, ihr dürft euch natürlich später auch mal beide Folgen, die beides behandeln, zusammen anhören und euch dann zusammenschneiden, wie ihr es sinnvoll findet. Aber nur um euch jetzt nicht allzu sehr zu verwirren, bleibe ich bei den Bodleian Libraries, also die Bibliotheken unter dem Namen Bodleian. Da können wir jetzt, was Harry Potter Schauplätze angeht, auf jeden Fall die Duke Humphreys Library besuchen und die Divinity School. Um das kurz einzuordnen, die Duke Humphreys Library ist tatsächlich ein Gebäude, in dem wir Bücher sehen können. Also sowas, wie wir uns eine Bibliothek vorstellen. Die Divinity School gehört auch zu den Bodleian Libraries, also auch zur Bibliothek, ist aber eher ein repräsentativer Raum und dementsprechend ohne Bücher. Also da sind keine Bücher oder alten Werke zu sehen. Wir haben uns, wie gesagt, in so ein bisschen dieser Ahnungslosigkeit im Vorhinein ein Ticket gekauft gehabt für die Divinity School. Die sind auch wirklich günstig. Wenn man die einzeln kauft, kosten die 2,50 £. Und man bekommt dann ein Ticket mit einem Timeslot und dann geht man, ich glaube, die machen sogar eine Taschenkontrolle und dann kann man da reingehen in diesen Raum, der auch für Debatten genutzt wird. Er ist generell auch für Veranstaltungen und Prüfungen in Benutzung. Man kann dort sogar Hochzeit feiern und ich denke mir so, okay, Hochzeit steht jetzt nicht auf meinem Lebensplan, aber was für ein toller Ort zum Heiraten, wenn man wahrscheinlich zu viel Geld hat. Also dementsprechend ist das Gebäude ja nicht jederzeit verfügbar. Also es kann auch zu Veranstaltungen geschlossen werden. Aber wenn man nur Eintritt in dieses Gebäude möchte, dann sind das 2,50 £. Ich empfehle euch aber an dieser Stelle, dass ihr, wie gesagt, zur Weston Library geht und euch eine Tour bucht, in der ihr sowohl die Duke Humphreys Library als auch die Divinity School inkludiert habt. Manchmal gibt es ja auch längere Touren und wenn euch das interessiert, es gibt eben auch Touren, wo man zum Beispiel noch die Radcliffe Camera sehen kann. Oder das Innere der Radcliffe Camera. Dementsprechend, das haben wir ja dann auch gemacht. Also wir hatten die Divinity School schon von innen gesehen, hatten uns da auch Zeit genommen für Fotoaufnahmen und so weiter und haben ja dann festgestellt, dass wir nochmal eine Tour machen können und sind dann dorthin. Und die Tour startete dann zwar in der Divinity School, in dem Raum hat man sich getroffen, aber wir sind dann als allererstes in die Duke Humphreys Library und danach ist das dann in der Divinity School ausgeklungen. Die Duke Humphreys Library, um das nochmal jetzt zuerst zu beschreiben, ist der älteste Lesesaal der Bodleian Library und die Ursprünge der Bibliothek liegen bereits 1488. Das müssen wir uns mal vorstellen. Da sind Bücher, die wahnsinnig alt sind. In der heutigen Form existiert die Duke Humphreys Library seit 1602. Auch das uralt und damit eine der ältesten Bibliotheken in Europa tatsächlich. 1602 wurde die Duke Humphreys Library von Sir Thomas Bodley eröffnet, der sicherlich auch Namensgeber für die Bodleian Libraries war. Und die Duke Humphreys Library ist der berühmte Drehort für die Hogwarts Bibliothek. Zum einen natürlich wirklich reguläre Bibliotheksszenen, die, wie wir sie immer wieder in den Filmen sehen. Unter anderem, wie dort recherchiert wird über den Stein der Weisen und auch über den Vielsafttrank und dann auch die Szenen in der verbotenen Abteilung der Bibliothek von Hogwarts in Harry Potter Teil 1. Also wirklich interessant oder es ist wirklich beeindruckend, dort vor Ort zu sein, auch allein der Geschichte wegen. Also wenn wir jetzt mal Harry Potter außen vor lassen, wie alt ist diese Bibliothek, wie alt sind die Bücher, die dort sind, es ist sehr überwältigend, dort zu sein. Und ich kann euch das total empfehlen und war im Nachhinein so glücklich, dass wir diese Tour noch machen konnten, von der ich ja eigentlich sie schon abgeschrieben hatte, weil wir ja online keine Tickets mehr bekommen haben. Die Bibliothek übrigens auch, weil ich ja vorhin von dem Film gesprochen hatte, My Oxford Year, auch hier schön zu sehen, die Duke Humphreys Library. Also tolle Aufnahmen und wenn ihr da hinschaut, auch wirklich die Parallele. Also wir erkennen auch die Bibliothek von Hogwarts in dem Fall wieder. Falls ihr es jetzt gerade nicht direkt dorthin schafft, könnt ihr in dem Film euch diese Kulisse durchaus nochmal ansehen, die ja eigentlich gar keine Kulisse ist, zumindest kein Kulissenbild in dem Sinne, dass es erschaffen wurde, sondern die steht schon da in ihrer Geschichte und ihrer Einzigartigkeit und wir können sie dort bewundern. Jetzt rede ich hier auch die ganze Zeit von Bibliotheken und ich denke mal darüber nach, müsste ich mal ein Synonym dafür verwenden. Und habe so überlegt, was sind eigentlich Synonyme für Bibliothek? Ja, Bücherei könnte man sagen, ne? Ich bin als Kind mit dem Wort Bibo groß geworden. Ich weiß nicht, wer von euch das kennt. Eigentlich irgendwie ein ganz süßes Wort. Klingt so ein bisschen wie so ein kleiner Biber. Bibo, Biber. Naja, Bibo wurde dann aber in der Studentenzeit irgendwie so ein bisschen out. Da hat man ja Bib gesagt. Obwohl ich sagen muss, ich bin auch keiner, der Bib sagt, ne? Irgendwie, es geht mir nicht so von der Zunge. Dementsprechend habe ich meist nur Grimm-Zentrum gesagt. Wenn man in Berlin studiert hat, dann weiß man genauer. Wenn man dann da so durch Oxford streift, denkt man so, ja, es gibt auch schon noch coolere Bibliotheken als das Grimm-Zentrum. Und versteht mich nicht falsch, das Grimm-Zentrum ist wirklich ganz cool, aber hat natürlich nicht ansatzweise die Geschichte, wie zum Beispiel so eine Duke Humphreys Library. Die Führung, Also die Duke Humphreys Library ist tatsächlich auch nur mit einer Führung zu besichtigen. Es gibt keine Möglichkeit, dort alleine hineinzugehen. Und ich muss dazu sagen, ganz ehrlich, die Führung führt uns jetzt auch nicht durch die einzelnen Gänge der Bibliothek, sondern man ist eher in so einer Art Lobby oder so der Vorbereich der Bibliothek. Also da stehen auch schon Bücher und dann gibt es aber nochmal eine Abgrenzung, bewacht von einem Security-Menschen, würde ich sagen, oder er ist Bibliotheksmitarbeiter, hat auch einen Computer vor sich stehen. Und vielleicht kann man sich bei ihm auch Bücher ausleihen, ich weiß es nicht genau, aber er ist auf jeden Fall in seiner zweiten Berufung absolut auch wichtiger Security-Mitarbeiter und die sind da sehr genau, was die Regeln angeht, die sie einzuhalten haben und die wir als Besuchende einzuhalten haben. Und tatsächlich ist es wie in vielen Bibliotheken natürlich sehr leise und dieser Umstand bringt mit sich, dass wir alle Kopfhörer getragen haben. Und zwar nicht Kopfhörer, die irgendwie simultan übersetzt haben. Ich habe ja gesagt, die Führungen finden auf Englisch statt, sondern Kopfhörer, um unseren Tourguide besser zu verstehen, denn sie hat leise in ihr Mikrofon reingesprochen, um niemanden zu stören. Und wir haben das dann direkt auf die Ohren bekommen. Das heißt, es ist eine Tour, auf der es sehr leise ist. Und es ist die Regel, man darf sich nicht von der Gruppe entfernen, niemals zu weit weg sein. Man kriegt schon mal ein bisschen Sorge, wenn man den Funkkontakt verliert, gerade wenn man so die engen Treppen hinunterläuft wieder. Die Duke Humphreys Library ist oben gelegen und wenn man die Treppen nach unten läuft, verliert man den Funkkontakt der Kopfhörer manchmal zum Tourguide und denkt, oh Gott, bin ich zu weit weg. Weil dann gibt es wirklich ein bisschen Ärger, da sind die ganz streng. Und ihr kennt mich, ich, der Mensch, der gerne fotografiert und dann auch mal fotografieren möchte, wenn gerade keiner da im Weg steht und so. Da war schon so, ja, jetzt gehen Sie weiter. Nicht stehen bleiben, weitergehen. Hat mich sehr erinnert an Percy. Nicht bummeln. Genau, also von daher, das ist schon eine recht streng geführte Tour und da achten Sie alle drauf. Aber letztendlich hat es ja auch einen Grund, dass diese Bücher alle so alt sind oder alt geworden sind, weil sie sicherlich gut bewacht haben. Anfassen darf man natürlich sowieso überhaupt gar nichts. Dementsprechend, ja, es ist schon streng. Aber es ist trotzdem schön, das zu sehen. Ich kann es euch empfehlen. Und danach geht man dann, wie gesagt, im Rahmen dieser zweigeteilten Tour in die Divinity School. Und die Divinity School ist zwischen 1427 und 1483 erbaut. Sehr bekannt durch ihr spätgotisches Deckengewölbe im Perpendicular-Style. Also Leuten, die sich mit sowas befassen, wissen wahrscheinlich genau, was ich jetzt meine. Aber Spätgotik, man sieht auf jeden Fall, dass es ein gotisches Deckengewölbe ist und das ist wirklich schön anzusehen und beeindruckend große Fensterkonstruktion, wenn wir überlegen, wie alt das ist, wie die damals schon so große Fenster bauen konnten. Das ist wahnsinnig faszinierend und macht auch einen ganz, ganz tollen Lichteinfall dort vor Ort. Das ist die Kulisse für den Krankenflügel von Hogwarts in Harry Potter Teil 1 und Harry Potter Teil 2. Außerdem in Harry Potter Teil 4 auch die Szene zur Vorbereitung auf den Weihnachtsball. Die findet dort statt. Professor McGonagall versucht dem peinlich berührten Ron das Tanzen beizubringen, während das magische Grammophon im Hintergrund läuft. Und dann gibt es ja diese bekannte Szene mit dieser blamablen, blindwütigen Bande von Brüllaffen oder so ähnlich, von der Professor McGonagall spricht und die Twins, die wiederholen es so als Zungenbrecher. Das alles findet in der Divinity School statt, in der zu diesem Zeitpunkt gedreht wurde. Das wirklich ein richtig schönes oder ein richtig schöner Gebäudeteil, ein großer hallenartiger Raum. Ich glaube, da finden manchmal auch Debatten statt, hatte ich das schon gesagt? Naja, auf jeden Fall denke ich, ist es eine schöne Event-Location, wenn man das eben auch mieten kann. Aber die Frage ist ja wirklich, wie hoch ist der Preis dafür? Wir haben uns da eine ganze Zeit aufgehalten. Ich hatte ja schon davon gesprochen, dass wir zuerst einmal dort waren und dann später im Rahmen der Tour nochmal zurückgekehrt sind und haben dann haben dann versucht, die Tanzszene zu reenacten und ein Foto von uns zu machen. Ja, es war eher lustig als alles andere. Die Leute dachten wahrscheinlich auch wieder, was sind das für Leute? Aber insgesamt wirklich schöne Fotos da entstanden, weil der Raum einfach ein sehr schönes Licht mit sich bringt. Ja, so, da gibt es jetzt einfach gar nicht mehr viel mehr zu erzählen, zu diesen beiden Räumlichkeiten, die wir unter dem Deckmantel der Bodleian Libraries finden. Also die Duke Humphreys Library auf der einen Seite, wie gesagt, ohne Tour gar nicht zu besichtigen, ohne Tourguide. Und da muss man auf jeden Fall sehr stillstehen und die Finger bei sich behalten. Die Divinity School im Gegensatz dazu recht entspannt. Man kann da reingehen, man kann sich frei bewegen. Man kann mit so einem Timeslot-Ticket ja auch immer die Zeit gut ausreizen. Das heißt, man kann da hingehen zu der Zeit, die der Timeslot vorsieht und dann sich so lange aufhalten, wie man möchte. Ja, also dementsprechend das der entspanntere Gebäudeteil, würde ich sagen. Alles andere dann in einer anderen, weiteren Oxford-Folge. Wie gesagt, New College, Christchurch stehen uns bevor. Die sind sehr wichtig. Zum New College kann ich euch noch nichts erzählen. Da war ich nicht, weil es einfach zeitlich nicht in den Plan gepasst hat. Dann hätten wir uns, also wir mussten uns quasi faktisch entscheiden zwischen der Tour der Duke Humphreys Library oder dem New College. Das war bei den Winteröffnungszeiten leider der Struggle, dem wir ausgesetzt waren. Und haben uns dann für die Duke Humphreys Library entschieden. Ich muss sagen, mir fiel die Entscheidung nicht so schwer. Ich bin ja tatsächlich Fan der ersten Teile. Und da ist die Duke Humphreys Library einfach wichtiger als das New College, in dem Harry Potter und der Feuerkelch gedreht wurde. Unter anderem, wo Malfoy in ein Frettchen verwandelt wird. Also das bei anderer Gelegenheit einmal, Christchurch auf jeden Fall ganz, ganz toll, ganz ikonische Szene, in der Harry das Schloss Hogwarts das erste Mal betritt, aber darüber reden wir ein anderes Mal. Ihr seht natürlich wie immer die Fotos zu dem entsprechenden Reisetag auf Instagram, also schaut rein bei Instagram, da sind die Fotos heute für Oxford, nicht nur heute, sondern natürlich heute und in Zukunft, für die Oxford-Folge zu finden. Auf Instagram unter gleis-94drittel-podcast. Und da kommentiert und bewertet den Podcast gerne. Schreibt mir Nachrichten und empfehlt den Podcast euren Freunden, den Potterheads oder Leuten, die jetzt demnächst nach Oxford reisen wollen. Auch wenn wir uns jetzt also an dieser Stelle von der schönen Stadt Oxford verabschieden. Gibt es noch eine Sache, über die ich kurz sprechen möchte? Es gibt ja mal so News aus der Zaubererwelt und da wollte ich auch noch mal hinschauen, was ist so in den letzten 2 Wochen passiert und tatsächlich gar nicht allzu viel Schönes, sondern abgesehen von der Celebration zum Back to Hogwarts Day, über die wir ja ausführlich gesprochen haben, da sind die Bilder jetzt alle online, da könnt ihr mal reinschauen, wie rund um die Welt gefeiert wurde. Aber ganz abgesehen davon, eine Woche später, am 7. September, ein sehr trauriges Ereignis. Und zwar ist Stuart Craig, von dem hier im Podcast auch öfter die Rede war, der Meister aller Filmsets, verstorben. Und das scheint vielleicht für den regulären Filmegucker so ein bisschen belanglos zu sein. Für uns als Potterheads, die zu Filmschauplätzen reisen und sich auch intensiv mit dem Hintergrund der Dreharbeiten befassen, ist das aber wirklich ein großer Verlust. Stuart Craig war Chefdesigner von Harry Potter, sämtliche Harry Potter-Verfilmungen, inklusive fantastische Tierwesen. Und ohne ihn gäbe es die magische Welt, so wie wir sie kennen, einfach nicht. Und er erhielt für seine Arbeit viel Lob und auch Anerkennung im Sinne von 3 Oscars. Und 16 Mal war er für den britischen BAFTA Award nominiert in der Kategorie Bestes Szenenbild. Also er war einer der ganz Großen in seinem Genre und ja, Stuart Craig verstarb mit 83 Jahren an den Folgen seiner Parkinson-Erkrankung. In diesem Sinne, denke ich, ist es an dieser Stelle noch einmal wichtig zu sagen, raise your wands, erhebt eure Zauberstäbe für Stuart Craig. Ja, und das ist jetzt ein eher etwas trauriges Thema gewesen. Trotzdem möchte ich jetzt noch mal ganz kurz den Bogen spannen und hoffe, dass ich die Überleitung hinbekomme. Ich freue mich natürlich, wenn ihr in 2 Wochen wieder einschaltet, wenn es weitergeht mit Gleis 94/4 Portus Potter. In 2 Wochen steht tatsächlich schon Folge 10 ins Haus. Es ist verrückt, wie schnell die Zeit vergangen ist. 20 Wochen sind wir quasi hier schon gemeinsam auf Reisen. Und ich finde, Folge 10, die schreit mal nach ein bisschen Abwechslung, nach was Besonderem. Und ich hoffe, dass euch meine Idee gefällt. Und zwar werden wir nächste Woche gar nicht verreisen, sondern wir bereiten uns auf eine Reise vor. Und zwar in dem Sinne, dass ich euch meine Packliste vorstelle. Ich hoffe, das klingt jetzt nicht so langweilig, denn tatsächlich finde ich es ganz interessant. Jeder Mensch packt ja sehr unterschiedlich und es gibt Leute, die vor einer Reise einfach so ein paar Sachen in der Tasche schmeißen und dann sind die fertig. Es gibt minimalistische Packer, es gibt maximalistische Packer. Ich gehöre in allen Dingen des Lebens immer eher zum Maximalisten und dementsprechend habe ich auch immer recht viel dabei, wenn ich unterwegs bin, aber das hat auch dazu geführt, dass ich viele kleine Gadgets, kleine Dinge entdeckt habe, die mir Reisen erleichtert haben, über die ich mich immer besonders freue, wenn ich sie auf Reisen dabei habe und die würde ich gerne mit euch teilen, mal so ein bisschen erzählen, ich packe meinen Koffer und was kommt da rein, beziehungsweise da fängt es ja schon an, ne? Nehme ich einen Koffer, nehme ich einen Rucksack, was eignet sich besonders gut, wenn ich unterwegs bin und wenn ich wo unterwegs bin, wie, auf welche Art und Weise ich reise, dementsprechend. Das sind so ein paar Sachen, die ich gerne mal mit euch besprechen würde und ich würde mich freuen, von euch Rückmeldungen zu bekommen oder vielleicht mal eine Nachricht, schreibt mir auf Instagram, ich packe meinen Koffer und was kommt da rein, was ist für euch ein ganz, ganz wichtiger Gegenstand, den ihr niemals auf Reisen missen wollt. Das würde ich mich freuen, wenn ihr euch da meldet und so ein bisschen Input gebt. Vielleicht kann ich es ja direkt in die nächste Folge mit einfließen lassen oder ansonsten könnt ihr das ja auch unter dem tagesaktuellen Post dann einfach mal vermerken, damit wir vielleicht so ein bisschen voneinander lernen können. Also ich finde das wirklich schön zu sehen, was nehmen andere Leute mit und dann kann man ja manchmal für sich da auch was rausziehen. Also das die Idee für in 2 Wochen, wenn wir uns wieder hören. Und ja, falls ihr gerade auf Reisen seid, wünsche ich euch auf jeden Fall gutes Wetter. Wir gehen langsam und großen Schrittes auf den Herbst zu. Viele wollen es nicht wahrhaben. Ich bin ein Herbstfan. Dementsprechend sagen wir einfach mal, es wird schon Herbst, obwohl wir uns noch eher so Mitte September befinden. Aber das heißt natürlich auch, dass das Wetter auf Reisen langsam so ein bisschen kippen kann. Also ich drücke euch die Daumen, dass ihr gutes Wetter habt, wenn ihr unterwegs seid. Und wenn ihr zu Hause seid, wünsche ich euch natürlich auch da schönes Wetter, wenn man mal noch auf den Balkon setzen will, vielleicht noch mal letztes Mal grillen will. Ja, wie auch immer, passt auf euch auf und wir hören uns in 2 Wochen wieder.